Ja, hört ihr mich? Ja, ja, ja. Also, schön, dass ihr gekommen seid. Ihr könnt dann jetzt so langsam eure Sachen zusammenpacken und da vorne abgeben. Das Essen ist jetzt vorbei. Nein, nein, nein. Ihr könnt natürlich weiter essen, keine Sorge. Ich will mich nicht unbeliebt machen bei euch. Ja, aber ich würde trotzdem gerne die Chance nutzen, dass wir nochmal über das Osterfest nachdenken können. Dass wir uns noch ein paar Gedanken machen. Und ja, ich weiß nicht, warum du hergekommen bist heute, an diesem schönen Tag. Vielleicht hast du vorher schon von unserer legendären Ostereiersuche erfahren und das konntest du dir nicht entgehen lassen. Weiß ich nicht. Vielleicht hast du auch gehört, dass wir brunchen heute. Und wenn ihr mal da hinten auf das Buffet geschaut habt, dann kann man wirklich nur staunen. Ja, an alle, die mitgebracht haben und es organisiert haben, mal einen großen Applaus. Das habt ihr sehr gut gemacht. Vielleicht bist du auch sonst immer hier bei uns bei Kirche am Start oder auch nur zum allerersten Mal oder als Gast. Ganz egal, wir heißen dich ganz herzlich willkommen bei uns. Und es ist gar nicht so wichtig, warum du hergekommen bist, denn wir wollen gemeinsam feiern, dass wir dieses Osterfest heute zusammen verbringen dürfen. Setz dich mal kurz oder guck dich mal kurz an deinem Tisch um. Du hast schon entdeckt, mit wem du sitzt. Sag mal ganz kurz deinem Sitznachbarn, mega, dass du heute gekommen bist, will heute zu dir sprechen. Ja, genau. Sehr gut. Ihr wisst ja, dass wir bei Ostern nicht nur ein Fest feiern, sondern dass wir mehrere Sachen haben. Und wir waren als Familie schon an Karfreitag bei einem Gottesdienst. Wer war von euch auch schon in einem Karfreitagsgottesdienst? Da gibt es schon einige Leute, denen es auch so geht wie uns. Ja, wir hatten dann so einen mega abgedunkelten Raum und zwar total andächtig und still. Ja, das war eigentlich total schön. Die Musik hat mir gut gefallen, das war auch eine tolle Predigt. Und ja, es ging einfach um Karfreitag. Und wir wollen uns heute mal anschauen, bevor wir zum Ostergottesdienst kommen, also zu dem Ostersonntag, wo wir heute sind, wollen wir einen kleinen Rückblick machen, was bis jetzt eigentlich passiert ist an Ostern. Ihr wisst ja, genauso wie an Weihnachten ist auch an Ostern Jesus Christus die Hauptperson des Geschehens. Und ich will gerne ein bisschen ausholen, um euch mitzunehmen in die Geschehnisse, die passiert sind. Jesus war ja auf der Erde mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern unterwegs und er wusste schon eine ganze Zeit, bevor er dann gekreuzigt wurde, also bevor er gestorben ist, wusste er das schon und hat seine Freunde, seine Jünger auf diesen Moment vorbereitet. Er hat immer wieder davon erzählt und hat die Leute mitgenommen, sodass sie nicht so überrascht werden, wenn es dann tatsächlich eintritt. Zum Beispiel lesen wir in Matthäus 16, 21 bis 23, danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Und obwohl Jesus das vorher ankündigte, mehrmals, war das für die Jünger nicht so ganz greifbar. Die haben es einfach nicht so richtig verstanden und sie konnten sich nicht vorstellen, dass sie tatsächlich das erleben müssen, dass ihr Anführer, dass ihr Vorbild, dass ihr Held quasi sterben wird. Und obwohl Jesus das wusste, er hat es ja auch gesagt, obwohl er es wusste, ist er trotzdem dorthin gegangen, wo das eintreffen wird, nämlich nach Jerusalem und hat keine Sekunde gezögert, diese Bestimmung, die er von Gott bekommen hat, anzunehmen und dorthin zu gehen, wo er quasi diesen großen Gefahren ausgesetzt wird und wo er sterben wird. Zu der Zeit bereiteten auch die Juden ein großes Fest vor, und zwar das Passafest. Und es war sehr, sehr viel los in Jerusalem. Sehr viele Leute waren da auch von weit her angereist. Das heißt, es war wie so ein emotionales Pulverfass, weil alles sehr aufgebracht war, weil die Leute ja von Jesus gehört hatten. Und kurz bevor es dann losging, bevor er gefangen genommen wurde, ist er nochmal mit seinen Jüngern zum Ölberg gegangen und er wollte sich innerlich darauf vorbereiten. Der Ölberg ist ein Berg in Jerusalem, da stehen viele Ölbäume, natürlich so Olivenbäume. Und an diesem Ort wollte sich Jesus vorbereiten auf die schwere Zeit, die ihm bevorsteht. Und währenddem er betete, hat sich eine Gruppe von römischen Soldaten auf den Weg gemacht, ihn zu verhaften. Und sie haben diese Information über Jesus, wo er sich aufhält, von einem von Jesus' besten Freunden bekommen. Also er wurde direkt von einem von seinen engsten Leuten, die ihm auch nachgefolgt haben, verraten und wurde festgenommen von den römischen Soldaten. Alle seine Freunde sind zu dem Zeitpunkt weggerannt, obwohl sie ihm davor noch mit ganzem Herzen treu geschworen haben. Sie haben gesagt, egal was passiert, wir werden auf jeden Fall zu dir halten, wir werden auf jeden Fall bei dir bleiben, egal was auch passieren mag, sogar bis zum Tod. Und als es soweit war, haben sie Jesus alle verlassen. Jesus wurde dann gefangen genommen und er würde vor einen Rat von hohen Priestern aus dem Judentum, also und die Führer des Volkes, da gab es so einen Rat und da wurde Jesus hingebracht und er wurde dann verhört. Und obwohl keine Schuld bei ihm gefunden wurde, wurde er trotzdem zu Tode verurteilt und anschließend wurde das auch von dem römischen Statthalter bestätigt und er wurde eben zum Tode verurteilt. Was gefolgt ist, war eine Orgie von Verspottung und Folter und dann wurde er gekreuzigt. Und der Tag, an dem wir das feiern, dass Jesus gekreuzigt wurde, ist ein bisschen paradox, dass man einen Tod feiert, vor allen Dingen einen so qualvollen Tod. Aber zum Glück haben wir noch Ostern und das haben wir heute. Aber was in der Zwischenzeit passiert? Währenddem Jesus gestorben ist, währenddem er also im Grab lag, waren die Jünger, also seine Freunde, die ihn vorher verraten hatten, waren in ein tiefes Loch gefallen. Sie waren völlig fassungslos, sie hatten 1000 Gedanken in ihrem Kopf, sie hatten 1000 Fragen und sie konnten es einfach nicht verstehen und sie konnten sich auch nicht mehr daran erinnern, dass Jesus das tatsächlich vorhergesagt hat. Sie konnten sich nicht mehr daran erinnern, dass er sie schon darauf vorbereitet hat und es sogar mehrfach getan hat. Es war absolute Fassungslosigkeit und sie konnten einfach nicht verstehen, was hier überhaupt gerade passiert. Jesus hat es angekündigt und genau so ist auch passiert. Und jetzt würde ich gerne mit euch genau in die Bibelstelle reinspringen, die wir uns heute anschauen wollen. Und zwar lesen wir Markus 16, die Verse 1 bis 8. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken, er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus und dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Unfassbar. Es ist tatsächlich so passiert, wie Jesus das angekündigt hat. Er ist tatsächlich wieder von den Toten auferstanden. Ihr habt jetzt die Chance, eine zweite oder dritte Runde vom Buffet zu nehmen, vielleicht auch die vierte, ich weiß nicht, wie weit ihr gekommen seid in der kurzen Zeit. Aber ich will euch gerne ein paar Fragen mitgeben, die ihr am Tisch besprechen könnt mit eurem Tischnachbar. Ich bin mir sicher, dass ihr auch sonst sehr spannende Gesprächsthemen habt, aber ja, nutzt die Zeit, um ein bisschen noch weiter und tiefer über das Thema selbst nachzudenken. Und die Fragen seht ihr hinter mir. Die erste Frage ist, warum war es wichtig, dass Jesus auferstanden ist? Warum ist es überhaupt wichtig gewesen? Und was wäre passiert, wenn Jesus tot geblieben wäre? Was für einen Unterschied hat es eigentlich gemacht? Viel Spaß beim Gespräch und ich komme gleich wieder und dann können wir weiterreden. Ja, ich finde, dieses Lied, was wir gerade gehört haben, trifft es eigentlich total auf den Punkt. Wir haben gehört, Jesus ist siegreich, unser treuer Erlöser. Halleluja, oder? Halleluja. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Zeit hattet, über die Fragen nachzudenken. Neben den ganzen anderen Gesprächsthemen, die bestimmt auch alle sehr, sehr interessant waren. Und bevor wir zu den Fragen kommen, will ich euch noch mal ganz kurz mit reinnehmen in die Situation, die wir gerade von Maria und Martha hatten. Was heute vielleicht ein bisschen ungewöhnlich erscheint, war damals ganz normal und gängige Praxis. Also sie kommen ja zu dem Grab, um Jesus, der ja schon tot war, also um seine Leiche mit Öl noch mal einzureiben. Ich finde das ein bisschen makaber, aber das war ganz normal früher, also macht euch keine Sorgen. Und das war eben die Intention, dass man den Leichnam möglichst haltbar machen wollte. Also man wollte, das kennt ihr ja auch von diesen Mumien, die man aus Ägypten kannte, dass sie möglichst lange erhalten bleiben, um halt vor Verwesung zu schützen. Und das wollten die beiden machen. Und die beiden Frauen haben für sich akzeptiert, dass Jesus gestorben war. Sie haben akzeptiert, dass dieser Traum, den sie gelebt haben, dass er vorbei ist. Und sie wollten jetzt was ganz Normales machen. Ich glaube, sie haben auch ein bisschen Halt in etwas Gewöhnlichem gesucht, was man einfach so macht, weil es einfach so üblich war. Obwohl ihre Welt total zerbrochen war, haben sie sich in etwas Normales geflüchtet, was sie scheinbar kontrollieren können, wo sie sich sicher fühlen. Aber sie haben nicht besonders weit gedacht. Wir lesen in Vers 3. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Also ich finde das nicht so eine ganz nebensächliche Frage, weil wenn der Stein da ist, kann man nicht rein. Ja, das ist eine ganz einfache Logik. Und vielleicht haben die einfach vorher keinen gefunden, der mitgekommen wäre, um denen zu helfen mit diesem Stein. Das war so ein großer Stein, wie so ein Rad, was da vorgerollt war. Oder vielleicht ist es ihnen auch erst eingefallen, als sie schon unterwegs waren. Die haben dann das Öl gekauft und sind da unterwegs und denken sich, ach Mist, da ist ja noch dieser Stein. Wir wissen nicht warum, aber sie sind trotzdem zu dem Grab gelaufen, obwohl sie nicht wussten, wie sie überhaupt reinkommen sollen. Sie laufen also zum Grab und dann folgt der nächste Schock. Das Grab ist nämlich schon offen, irgendwer hat es schon aufgemacht und dann gehen sie rein und da sitzt da ein weiß bekleideter junger Mann, der ihnen dann sagt, dass Jesus auferstanden ist. Jesus ist auferstanden, das ändert alles. Und hier kommen wir auf die Fragen von eben gerade zurück. Warum ist es wichtig, dass Jesus auferstanden ist? Ich will ein bisschen ausholen, um euch die Frage richtig zu beantworten oder zu versuchen. Die Bibel lehrt uns ja, dass Jesus für dich und für mich gestorben ist. Er ist stellvertretend für uns gestorben. Und wisst ihr, mit unserem Verhalten, mit dem, was wir jeden Tag tun, entfernen wir uns immer weiter von Gott, weil wir Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Wir sind also quasi ungehorsam Gottes Willen gegenüber. Und deswegen machen wir immer einen Schritt von Gott weg und bauen sozusagen eine Mauer zwischen ihm und uns auf. Und weil Gott diese Mauer abreißen möchte, weil Gott diese Verbindung wiederherstellen wollte, die verloren gegangen ist, hat er Jesus geschickt. Durch deine Ungehorsamkeit Gott gegenüber hast du dich von Gott entfernt und mir geht es da auch übrigens genauso. Mir geht es ganz genauso. Ich bin auch genauso mit meinen Dingen, die ich jeden Tag tue, die nicht Gottes Willen entsprechen, entferne ich mich genauso immer wieder von Gott. Und du selbst kannst diese Schuld nicht begleichen. Du kannst nichts tun, um das wieder aufzuwiegen. Und deswegen ist Jesus erstmal überhaupt in die Welt gekommen. Er ist gekommen und er ist der einzige Mensch, der absolut keine Fehler hat. Er ist der einzige Mensch, der sich nicht von Gott entfernt hat, der durch sein Verhalten nicht diese Mauer zwischen Gott und ihm aufgebaut hat, weil er auch selber Gott war. Was wäre jetzt passiert, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Ich glaube, dass der Plan Gottes, die Menschen zu retten, dass er gescheitert wäre, wenn Jesus nicht aufgestanden wäre. Weil es bedeutet, dass Jesus nicht die Macht hat, den Tod zu besiegen. Er hätte nicht die Macht gehabt, diese Mauer einzureißen. Wenn er tot geblieben wäre, dann wäre er nicht stärker als der Tod gewesen. Ich will gerne mit euch noch eine andere Bibelstelle anschauen. Die steht in 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 14 bis 19. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Und besser kann man es nicht sagen. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre von den Toten, wären wir die ärmsten Schlucker. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, man sollte Jesus als ein Vorbild nehmen, als jemanden, von dem man sich gute Verhaltensweisen abschauen kann. Jesus war für die Kranken da, Jesus war für die Verletzten da. So sollten wir uns auch verhalten und Jesus als Inspiration nehmen dafür. Und es stimmt ja auch. Wir lesen ganz viel davon, dass Jesus sich um Verletzte und Kranke gekümmert hat. Aber meiner Meinung nach ist es viel zu kurz gedacht, weil dann werden die Aussagen, die Jesus selber über sich macht, unter den Tisch gekehrt, beziehungsweise unter den Teppich. Und alles, man würde nur einen Teil von dem Jesus rauspicken und sich so zusammenbauen, wie man das gerne so hätte. Jesus sagt selbst über sich, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Also entweder ist Jesus ein Lügner oder er ist verrückt. Sollte das nicht stimmen. Oder er sagt die Wahrheit und dann ist er wirklich das personifizierte Leben, die Wahrheit und der einzige Weg, der zum Vater führt. Wenn das stimmen sollte, dann wäre die Meinung, dass man Jesus als Inspiration für sein eigenes Handeln nehmen sollte, viel zu kurzsichtig. Sein ganzes Leben wäre ein schlechter Witz gewesen, weil er hat es am Ende gescheitert. Jesus wäre eigentlich ein weiterer Betrüger gewesen, der sich als Messias oder als Retter oder als Erlöser ausgibt, der das aber selber nicht einhalten konnte. Aber durch seine Auferstehung hat er bewiesen, dass er Gott ist. Durch seine Auferstehung hat er bewiesen, dass er stärker ist als der Tod, dass er den Tod besiegen kann. Durch seinen Tod, durch seine Auferstehung hat er bewiesen, dass er unsere Schuld wegnehmen kann, dass er diese Mauer abreißen kann, die zwischen uns und Gott steht. Und er hat seine grenzenlose Liebe für uns Menschen bewiesen, weil es zeigt, dass er vorher die Macht gehabt hätte, das zu verhindern. Wenn Jesus von den Toten auferstehen kann, dann hat er auch die Macht zu verhindern, dass er getötet wird. Aber er hat trotzdem diesen Weg gewählt. Jesus ist nicht das Opfer von Karfreitag, sondern er ist der Handelnde. Er ist der Handelnde. Er ist nicht gescheitert, sondern es war der richtige Weg, den er selber gewählt hat. Und die Motivation, warum er diesen Weg gewählt hat, war die Liebe, die er für dich und für mich hat. Diese grenzenlose Liebe, dass er sich freiwillig so hingegeben hat und sich so erniedrigt hat, dass er bis in den Tod gegangen ist. Dass er gepeitscht wurde, dass er verhöhnt wurde, gefoltert wurde und so weiter. Er hat es freiwillig hingenommen, weil er dich und mich so sehr liebt. Wenn das nicht stimmen würde, wäre das mit dem ganzen christlichen Glauben einfach ein schöner Gedanke. Wir würden ein schönes Märchen glauben und der Tod Jesu hätte eigentlich überhaupt keine Bedeutung. Lass uns nochmal zu den beiden Frauen zurückkommen, die wir in der Bibelstelle gelesen haben. Was haben wohl die beiden Frauen gedacht, als sie diesen Mann gesehen haben, der ihnen gesagt hat, dass Jesus auferstanden ist? Die sind da hingekommen mit der Erwartung, dass sie ihren toten Jesus sehen. Und dann kommt dieser Mann, den kennen sie gar nicht, und sagt ihnen, Jesus ist auferstanden. Ich kann mir vorstellen, dass es wie so ein kleiner Funken war, so ein kleiner Funken Hoffnung, der auf einmal ins Herz reinkommt. Könnte das tatsächlich möglich sein, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Vielleicht haben sie sich erstmal gar nicht getraut, das zu glauben, weil sie gedacht haben, wenn das nicht stimmt, dann wäre die Enttäuschung noch größer. Dann wäre die Frustration noch größer. Aber was wäre, wenn es wirklich wahr sein könnte? Was wäre, wenn es wirklich wahr sein könnte, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist? Die Frauen haben dann eine Entscheidung getroffen, sie sind weggerannt, hatten Angst und haben es niemand erzählt. Vielleicht nicht die beste Entscheidung gewesen. Aber sie waren so eingeschüchtert und verängstigt. Vielleicht haben sie auch gedacht, dass die anderen sie für verrückt erklären, wenn sie das denen erzählen, dass sie sich das nur eingebildet haben. Vielleicht haben sie sogar selber gedacht, ist es wirklich passiert? Wirklich? Vielleicht haben sie selber an ihrer eigenen Urteilsfähigkeit gezweifelt, weil sie in dieser Krise drin waren. Dazu kommt noch, dass Frauen damals in der Gesellschaft dass die Stimme von einer Frau nicht besonders hoch angesehen wurde. Das heißt, wenn eine Frau als Zeuge kommen würde, das würde gar nicht zählen, weil es ein Mann sein muss. Also das heißt, dadurch, dass die beiden Zeugen Frauen waren, hat es sowieso nicht so eine richtige Bedeutung. Weil die Männer denken sich, ja, die Frauen reden viel. Vielleicht haben sie auch deswegen Angst gehabt, es zu zeigen oder zu sagen. Aber ich glaube, dass diese Frage heute noch genauso aktuell ist wie die Frage, die sich die Frauen damals gestellt haben. Hast du dir so eine Frage schon mal gestellt? Was wäre, wenn es tatsächlich stimmen würde? Was wäre, wenn Jesus mich wirklich so sehr liebt, dass er sein ganzes Leben für mich gegeben hat und die Schuld, die auf meinem Leben liegt, dass er sie weggenommen hat? Ich will mit euch kurz zusammenfassen, über was wir gehört haben. Und zwar mache ich das nicht selber, sondern ich habe euch ein kleines Video mitgebracht, was euch nochmal einen kleinen Einblick in Jesu Leben gibt und auch das zusammenfasst, was ich jetzt eben gesagt habe.
Das hier ist eine Geschichte. Nicht irgendeine Geschichte. Nein, es ist seine Geschichte. Aber wer ist denn der, von dem diese Geschichte berichtet? Er ist der 12 Jünger Erwählende, Brot für Volksmengen Vermehrende, vom Reich Gottes Erzählende und in Gleichnissen Erklärende. Der Allmächtige, der ewig Seiende, macht selbst Gelähmten wieder Beine. Der Kranke Heilende, der innerlich Bewegte, der Weinende. Der Wasser in Wein Verwandelnde, der auf dem Wasser Wandelnde, von den Jüngern für ein Gespenst Gehaltene. Der auf den Wellen stand, der sprach und der Sturm verschwand. Der Berührer von Ungeliebten und Ausgegrenzten, der Versorger von 5000 Menschen. Er ist der Schöpfer, der kreativste Erfinder, der auf den Schoßnehmer der Kinder. Der die Erde erschuf, der nur einmal ruft und ein Toter steht am Ende lebendig vor seiner Gruft.
Wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nie wieder dürsten.
Er ist der gute Hirte, der seine Schafe so extrem liebt, dass er dem Verlorenen nachgeht und sein Leben dafür gibt. Und er ist selbst das Lamm Gottes, das zum Opfer bestimmt allen Schmutz, alle Fehler der Welt auf sich nimmt. Er ist der von Freunden Verleugnete, von Freunden Verratene, der brutal misshandelt, gepeitscht und Zerschlagene. Der verspottet dort Stehende, Dornenkrone Tragende, der von Soldaten mit Nägeln an Balken Genagelte. Er ist der am Kreuz Elend Verreckende, Vorübergehende mit seinem Aussehen Erschreckende, der Blut überströmt, es ist vollbracht Rufende, der den Kopf Neigende, der Sterbende, der Tote. Er ist der Exekutierte, Durchbohrte, Begrabene, der vom Tod nicht Gehaltene, der Auferstandene, der neue Hoffnung Spendende, ewiges Leben an alle Verschenkende, Sünden ins Meer Versenkende und nie wieder an sie Denkende, der mit Narben der Liebe in Seite und Händen, seine Freunde nie Verlassende bis zum Ende. Er ist der Fehler wieder Geradebieger, das Leben in Person der Todbesieger, der allertiefste Sehnsuchtstiller, der am Kreuz das Böse Killer, der bedingungslos Liebende, Vergebung Anbietende, Adoptierer von Sündern in seine Familie. Er ist der Menschenliebende, stets Gutes Tuende, der Vertauscher von Lasten mit Ruhe, der Hirte, der seine Schafe mit Namen kennt, der festeste Felsen, das Fundament, der vertrauenswürdige Lebensspender, der um 180 Grad Lebenswender, der ein Leben verändert, selbst wenn es ganz offenbar gegen die Wand gefahren war. Er ist das Licht der Welt, der selbst die dunkelsten Seiten des Lebens erhellt, und er ist ein Held, der sich selbstlos auf die Seite der Schwachen stellt.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Und man könnte sich jetzt fragen, von wem hier die Rede ist. Aber wichtiger ist wohl die Frage, ob du ihm schon begegnet bist und ob du erleben willst, was Leben bedeutet, wenn er in deinem Leben ist.
Aber wichtiger ist wohl die Frage, ob du ihm schon begegnet bist und ob du erleben willst, was Leben bedeutet, wenn er in deinem Leben ist. Das ist die größte Frage an dich heute. Mich hat das Video total berührt, ne? Muss ich sagen. Ich habe es gestern Abend noch angeschaut und ja, mich macht es unfassbar dankbar, wie dieser Mann, dieser Sprecher das so auf den Punkt bringt. Wenn du merkst, dass Jesus dich heute so berührt hat, vielleicht wie mich gestern Abend oder auch jetzt eben, wenn du merkst, dass du dich total zu ihm hingezogen fühlst, obwohl du noch gar nicht so viel von ihm weißt, dann will ich dich einladen, dass du mit uns ins Gespräch kommst und mehr über ihn herausfindest und was es mit deinem Leben zu tun hat. Stell uns deine Frage und lerne ihn kennen. Er ist derjenige, der den Weg ans Kreuz gewählt hat, alles auf sich genommen hat, aus Liebe zu dir. Was muss das für eine unfassbare, große Liebe sein, die er für dich und auch für mich hat? Amen.